Talk mit Tees.
Sobald du anfängst zu trinken, kannst du nicht aufhören und dann tust du Dinge, die du nüchtern nie im Leben getan hättest. Und das ist so unheimlich. Dachte dann im Bett, ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich kann nicht mehr nur irgendwie so vor mich hin existieren. Ich will wieder leben. Da war ich schon 2 Wochen nüchtern und habe einmal diesen Satz gesagt, mein Name ist Nathalie und ich bin Alkoholikerin. Und dann konnte ich auch erstmal nicht mehr weiterreden, weil ich so angefangen habe zu weinen. Das ist halt eine Droge und das signalisieren unsere Gesetze gerade gar nicht. Die signalisieren, haut rein, so trinkt euch die Hucke weg, es ist total normal.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich freue mich immer über Gäste und Themen, die auch eine große Relevanz haben. Und mein Gast heute, Nathalie Stüben, gehört dazu. Sie hilft mit ihrer eigenen Geschichte und dem, was sie über sich gelernt hat, vielen anderen Menschen vom Alkohol loszukommen. Nathalie selbst war Alkoholikerin, ist aber seit 8 Jahren trocken und erzählt in Blogs, auf Instagram und auch auf ihrer eigenen Plattform Ohne Alkohol mit Nathalie von ihrem eigenen Weg und begleitet aber auch andere, wenn sie das Gleiche schaffen wollen. Ich kannte Nathalie bisher nicht, aber mein Gast Sarah Lesch hat mir mal von ihr erzählt. Sarah hat auf ihrem letzten Album einen wunderbaren Song, der heißt Wenn er nicht trinkt. Ein unglaublich berührender Song. Und als wir damals über diesen Song gesprochen haben, fragte sie mich, kennst du Nathalie Stüben? Ich hatte von ihr noch nicht gehört zu dem Zeitpunkt. Und habe sie dann gleich kontaktiert. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, in diesem Fall in München, wo sie auch studiert hat. Mittlerweile wohnt sie in Rosenheim. Hat ein bisschen gedauert, denn Nathalie ist extrem gefragt und außerdem zweifache Mutter. Sie hat also ein Leben. Und eines, das so viel schöner ist als zu der Zeit, in der sie regelmäßig abgestürzt ist und sich an nichts mehr erinnern konnte. Wie man das schaffen kann und warum jetzt alles so viel toller ist, das hört ihr in diesem wirklich schönen Gespräch mit Nathalie Stüben.
Ein Podcast von SWR 3.
Jetzt?
Hi, hi.
Hi, hi.
So, wir sind in München. Nathalie, Autorin, Journalistin, die in Podcasts und auf den sozialen Medien, in Büchern über Alkohol aufklärt. Du zeigst auch in einem von dir entwickelten Programm, welche Probleme verschwinden können, wenn Alkohol kein fester Bestandteil deines Lebens ist und machst natürlich auch Mut mit deiner eigenen Geschichte. Ich bin sehr froh, dass Sarah Lesch mich aufmerksam gemacht hat auf dich damals.
Ja, Sarah ist ja auch eine ganz tolle. Ja, mit der stehe ich auch in Kontakt.
Habt ihr euch getroffen mal?
Nee, über Insta.
Über Insta.
In Kontakt, ja.
Ja, Sarah hatte mir damals gesagt, als ich mit ihr gesprochen habe, ey, hast du schon mal mit Nathalie Stüben gesprochen? Und ich nur, nein? Und sie, mit der musst du sprechen.
Oh, danke, Sarah.
Du hast jetzt auch gerade gepostet, seit 8 Jahren bist du trocken. Und es war auch ein bestimmter Tag, ne, an dem du gefeiert hast, ein Jubiläumstag. Mhm. Der liegt jetzt ein paar Tage zurück. Mhm. Welches war denn damals der Tag 1, als alles angefangen hat? Also besser zu werden. Tag 1 der Wende.
Ja.
Sprich genau der Tag vor 8 Jahren.
Das ist wirklich auch enorm, dass mich das emotional jetzt gerade ein bisschen stärker noch anfasst, weil wir in München sind, ne? In dieser Stadt, in der ich so meine letzten Alkoholmonate verbracht habe, die letzten Monate meiner Sucht. Und dieser Tag, an dem ich das letzte Mal verkatert aufgewacht bin, war eigentlich gar kein besonderer Tag. Das war so ein ganz klassischer Morgen, den ich immer wieder hatte in dieser Zeit. Ich bin aufgewacht und habe mich in den ersten Sekunden gefragt, okay, wo bin ich? Oh mein Gott, was ist das für ein Schmerz in meinem Kopf? Oh mein Gott, habe ich Durst? Und dann habe ich mich zur Seite gedreht und habe eigentlich immer irgendeinen nackten Typen neben mir gesehen, den ich nicht kannte. An dem Morgen war mir der sogar irgendwie entfernt bekannt und ich hatte dem auch schon mal einen Korb gegeben, weil ich den so unattraktiv fand und dachte, ah, alles klar, jetzt der auch noch so ungefähr. Und ich habe hier zur Zwischenmiete gelebt in einem Zimmer in der Max-Vorstadt und der Lattenrost in diesem Bett, der war nicht so hochwertig und der ist immer so eingekracht. Das heißt, ich lag dann da immer wie in so einer Kurve. Okay. Und bin aufgewacht und dachte, alles klar, jetzt zählst du mal deine Hämatome und oh Gott, wie spät ist es? Aha, und ich hatte um 16 Uhr hier, nee, gar nicht, in Freimann,
beim BR?
Spätschicht, beim Bayerischen Rundfunk.
Wo du gearbeitet hast zu der Zeit damals, ja.
Hatte ich Spätschicht von 16 bis 24 Uhr.
Mit was eigentlich? Was hast du gemacht?
Da habe ich für die Website und die App gearbeitet. Habe ich Videos geschnitten, Texte geschnitten, Texte geschrieben, Videos geschnitten. So, ja.
Okay, gut.
Und hatte also so eine Schicht vor mir und wusste, okay, ist jetzt wieder so ein Tag, an dem du diesen Typen rauswirfst, unter die Dusche gehst, dich dann eben zusammenreißt, weil ich schon immer sehr pflichtbewusst war und sogar zu dieser Hardcore-Zeit, als ich alle 3 bis 4 Tage bis zum Blackout getrunken habe, nicht eine Schicht verpasst habe. Und dachte dann im Bett, ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich kann nicht mehr nur irgendwie so vor mich hin existieren. Ich will wieder leben. Und es war insofern kein besonderer Morgen, als das so oft der Fall war. Aber an dem Morgen war es irgendwie anders, weil ich da gesagt habe, zum allerersten Mal, okay, ich höre ganz auf zu trinken. Egal, ob ich mich dann Alkoholikerin nennen muss, wovor ich wahnsinnig Angst hatte.
Okay.
Wusste damals noch nicht, dass man das nicht muss. Egal, ob ich dann ein Leben führe, das langweilig ist und in dem ich ausgeschlossen werde aus dieser Gesellschaft. Wusste damals auch noch nicht, dass das nicht der Fall ist. Aber da war zum ersten Mal war es so, dass ich dachte, das ist mir jetzt wichtiger. Meine Gesundheit ist mir jetzt wichtiger als diese Angst davor, was kommt, wenn Alkohol nicht mehr in meinem Leben ist.
Aber warum gerade an diesem Morgen?
Ich weiß
weil,
es
der,
nicht.
Weil du den Typ schon mal irgendwie abgeschossen hattest? Oder warum gerade an diesem Morgen?
Es ist so selten ein großer Knall. Es ist so selten der Führerschein, der weg ist oder so. Ich habe ja jetzt auch mit so vielen Hunderten, Tausenden Menschen Kontakt gehabt, die auch ein Problem hatten. Und es ist ganz oft so unerklärlich, was es dann schlussendlich war. Ich glaube, es war einfach der eine Morgen zu viel. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt der eine Typ war. Also da lagen deutlich schlimmere. Ja, ich kann es mir nicht erklären. Es war eine glückliche Fügung, dass ich das an dem Morgen dann, dass ich bereit war, das dann anzugehen.
Du hast auch schon angedeutet, was dich abgehalten hat davon, das Problem zu erkennen.
Ja.
Du hast einmal gesagt, Alkoholiker genannt zu werden.
Mhm.
Dir war aber nicht klar, du bist Alkoholikerin? Doch, eigentlich schon.
Mir war klar, dass ich abhängig bin.
Das war dir klar.
Allerdings auch nicht so hundertprozentig, weil ich habe ja bis zuletzt nicht gezittert. Ich habe bis zuletzt nicht jeden Tag getrunken. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben morgens getrunken. Also das waren in meinem Kopf so die wirklich Abhängigen. Und was ich nicht wusste, war, dass ich eben schon lange abhängig war, nur halt psychisch, noch nicht körperlich. Und ich wusste, dass ich ganz aufhören muss, weil ich in den Jahren und Monaten zuvor immer probiert hatte, mir Trinkregeln aufzustellen und das auf Dauer nicht hinbekommen habe.
Okay, wie kann die aussehen, eine Trinkregel? Immer nur abends nach 17 Uhr oder was ist der Klassiker?
Dreimal pro Woche, genau. Ich trinke nur noch ein Bier, wenn ich trinke, oder ich trinke jetzt nur noch Rotwein, weil mir der nicht so gut schmeckt wie Weißwein. Ich trinke nach jedem Glas Weißwein ein Glas Wasser. Ich trinke nur noch Weißweinschorle. Ich trinke nur noch, wenn ich mit der und der Freundin unterwegs bin. Ich trinke nur noch, wenn ich rauche. Also alles Mögliche hatte ich durch, um irgendwie zu diesem in Anführungsstrichen normalen, gesellschaftlich akzeptierten Konsum zurückzukehren. Und das hat halt nicht funktioniert.
Aber du hast es ab und zu mal geschafft, diese Regeln einzuhalten, was einen dann ja bestärkt.
Genau, das ist das Gemeine, weil hin und wieder gelingt das. Ich hatte durchaus Abende, an denen ich dann nur ein Glas Rotwein getrunken habe. Das waren furchtbare Abende, weil ich mir über nichts anderes Gedanken gemacht habe, als darüber, oh, okay, jetzt ist schon halb leer, aber ich bleibe ja wirklich bei einem. Ne? Oder vielleicht doch noch eins. Nein, du willst wirklich bei einem bleiben. Und dann gehst du weg und du hast im Grunde nichts von den Gesprächen mitbekommen, genossen sowieso nicht, weil Alkohol deine Gedanken bestimmt. Und das war bei mir hinterher echt der Fall. Der hat mein Leben gelenkt.
Das Schöne ist ja, du kannst diesen Menschen das jetzt vermitteln. Ich zum Beispiel könnte das nicht machen, was du machst. Aus dem einen einzigen Grund, ich habe nie Alkohol getrunken, bis heute nicht. Kein
cool.
Tropfen. Das heißt, mir würde kein Mensch glauben. Du hast diese unglaubliche Kraft natürlich in deinen Aussagen, weil du diesen Weg einfach durchgemacht hast und hast natürlich eine unglaubliche Authentizität.
Ja.
Die kann man nur als Betroffener haben. Ne?
Ja, das ist auch unglaublich heilsam so für mich gewesen zu sehen, dass das alles noch einen Sinn hatte, weil ich habe echt auch damit gehadert, weil ich dachte, Gott, diese wunderschönen Studienjahre, ne, was habe ich die ja, vor die Wand gefahren schlussendlich. Also meine Studienleistungen waren ja top, aber ich habe es halt nicht genossen. Ich habe das nicht gelebt. Ich habe mich einfach abgeschossen. So. Und das tut mir manchmal immer noch leid, aber es tröstet mich, dass ich daraus etwas Sinnvolles machen konnte. Und ich habe ein Verständnis dafür, was für eine Not das mit sich bringt. In was für einer Not sich Menschen befinden, die ein Alkoholproblem entwickelt haben.
Du könntest es fast als Mission empfinden, denn es heißt ja immer, es ist alles für irgendwas gut. Und deine Krankheit könnte dafür gut gewesen sein, dass du vielen tausenden Menschen helfen kannst. Theoretisch, wenn man es sich, wenn man es sich in Anführungszeichen schön trinken möchte. Weißt du, dann.
Schön reden.
Schön reden ist besser. Das klingt besser.
Naja, was heißt schön reden? Also, das stimmt schon. Das hat meinem Leben oder dem, wie ich mein Leben jetzt ausgerichtet habe, schon ein. Oder es hat dem eine Bedeutung verpasst. Es hat meiner ganzen Biografie so einen roten Faden gegeben. Und das, was ich jetzt mache, ja, verankert in meiner Vergangenheit. Also das hilft schon.
Deine Vita ist eigentlich auch eine ganz normale Vita. Da war ja kein Trinken aus Not. Also, wie warst du als kleines Mädchen? Wie warst du da?
Ach, ich war eine totale Schnatterliese. Also ich war immer auf irgendwelchen Bühnen, hab Tänze vorgeführt, hab allen ein Ohr abgequatscht. Es war, meine Eltern mussten schon immer so lachen, wenn wir von irgendeiner Fähre gestiegen sind oder so und sagten alle mal tschüss Nathalie, weil ich jeden angequatscht hatte und irgendwem erzählt hatte, was gerade so los ist. Also ich war extrem fröhlich, ich habe Lachkrämpfe gekriegt. Ich weiß noch, dass so Eltern von meinen Freundinnen immer meinten, du hörst ja gar nicht mehr auf zu lachen. Das ist ja, weil ich konnte nicht mehr. Ich fand es wirklich dann teilweise so witzig, was ich mir mit meinen Freundinnen dann für ein Späßchen gemacht habe und so. Also ich war sehr, sehr fröhlich, extrem lebenslustig. Und der Witz ist, dass ich das so zu Alkoholzeiten total verloren habe und irgendwann auch dachte, ich bin ja total melancholisch und so. Aber das ist dann wieder so zu mir zurückgekehrt.
Könnte natürlich auch mit was anderem zu tun haben, dass man einfach Teenager ist, dass man sich entwickelt, ne? Dass man das so von Natur aus verliert. Ich weiß gar nicht, behält man so diese Art, behält man die ein Leben lang?
Also vielleicht zu mir schon, ist gell? Das zurückgekehrt. Gut, ich kriege jetzt nicht mehr ständig Lachkrämpfe, wo ich auf dem Boden liege und nicht mehr kann.
Na gut, das ist fast einer.
Ja genau, manchmal passiert das noch, aber jetzt nicht mehr ganz so oft. Und ich führe jetzt auch nicht jedem Tänze vor. Hin und wieder meinen Kindern. Nee, genau. Und das war, Alkohol hatte bei uns im Elternhaus sowas sehr Kultiviertes. Mhm. Meine Eltern haben abends Rotwein getrunken zum Essen.
Aber jeden das war, Abend?
Jeden Abend, ja. Okay. Das war echt, das waren halt so die 90er, ne? Mhm. Da, also heute machen die das auch nicht mehr. Gut, die haben sich auch jedes YouTube-Video von mir angehört und jeden Podcast und so.
Die, ich wollte gerade sagen, die, trauen sich das nicht mehr.
Mein Vater meinte irgendwann mal zu mir, Mann ey, ich habe gar keine Lust mehr. Ja, aber das war so sehr, das war Teil dieses Lifestyles. Ich komme aus einem, ich würde mal sagen, sehr guten Elternhaus. Uns ging es sehr gut. Meine Eltern haben sich immer gut verstanden. Die haben eine schöne Ehe geführt. Und meine Eltern waren für mich Vorbilder. Ich dachte, so geht gutes Leben, so wie die das machen. Wenn es was zu feiern gibt, gibt es Champagner. Abends gibt es halt ein Glas Rotwein auf hochglanzpolierten Gläsern und so. Das war für mich ein Symbol dafür, wie Erwachsensein geht. Das war Ausdruck.
Und erwachsen werden will man in der Pubertät dann.
Erwachsen sein wollte ich unbedingt.
Wie warst du als Pubertistin? Also besonders schwierig oder halt normal?
Also meine Mutter würde sagen, ja. Ich würde sagen, es hielt sich eigentlich echt in Grenzen. Also ich wollte halt erwachsen sein. Ich wollte ernst genommen werden. Und ich fühlte mich sehr erwachsen, wenn ich da saß mit Zigarette und Rotweinglas oder Weißweinglas. Und deswegen habe ich auch verhältnismäßig früh angefangen. Und für meine Eltern waren das auch keine Drogen. Das war eher so eine Kulturtechnik. Da hat sich auch viel gewandelt. Ja. Also das war echt eher noch so, ja, dann trinkt sie ein Glas Wein, dann macht sie das lieber bei uns, ne? Dann können wir ihr praktisch beibringen, können wir sie in diese Kulturtechnik einführen. Und das hatte Meine Eltern hätten das nie als Droge bezeichnet. Für die war Drogen irgendwie Kokain und Cannabis und so. Und Alkohol war halt Genussmittel.
Na klar, es war ja auch die Zeit, als in Wohnzimmern noch geraucht wurde. Wenn du Gäste hast, am Sonntagmorgen war das ganze Zimmer voller Qualm. Ja. Also wir beide haben wahrscheinlich auch noch, obwohl du vielleicht nicht.
Was denn? Nein,
ich habe noch in Büros gearbeitet, wo auch geraucht werden durfte.
In Büros? So.
Du wahrscheinlich nicht. Dafür bist
aber
du
in Zügen. Wir haben noch in Zugabteilen geraucht. Ja.
Nein.
Ja. In NRW habe ich noch in Zugabteilen geraucht. Ja.
Interessant.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Doch. Wo bist du aufgewachsen? In welchem Ort?
Also in Wuppertal.
Du bist so Wuppertälerin.
Ja.
Sehr schön.
Ja.
Aber was hast du gemerkt, was sich für dich verändert? Also wann gab es den Moment, wo du zum ersten Mal auch als Teenager gedacht hast, trinken, rauchen, das gehört für mich alles dazu, aber irgendwas fühlt sich auch gar nicht so gut an?
Das hat echt ein bisschen gedauert. Also was ich früh bemerkt habe, war, dass ich viel mehr vertragen habe als meine Freundinnen. Was übrigens einer der Risikofaktoren ist. Und das ist auch genetisch bedingt. Die Alkoholverträglichkeit. Wer viel verträgt, ist gefährdeter, abhängig zu werden, weil er einfach mehr trinken kann. Und dann dementsprechend auch oft mehr trinkt.
Also man ist gefährdeter dadurch. Auch wenn man mehr vertragen kann und es man nicht sieht so schnell.
Genau.
Aber man ist gefährdeter dadurch.
Ja, man ist gefährdeter dadurch.
Ja, je mehr, desto gefährdeter. So einfach ist die Rechnung.
Genau. Mhm. Und dann habe ich eben relativ früh angefangen. Ist auch ein Risikofaktor. Und dann hatte ich schon auch so Blackouts, aber das war mit 17, 18, 19, das war eher witzig, weißt du? Dann habe ich am nächsten Tag mit meinen Freundinnen telefoniert und dann war so, weißt du noch, was passiert ist? Nee, du? Ja doch, Moment, wir waren noch hier. Und dann haben wir unsere Fetzen zusammengesetzt, unsere Erinnerungsfetzen und uns totgelacht. Da hatte das noch so was Unschuldiges. Und heute denke ich mir nur, oh Gott, das ist einfach eine Hirnvergiftung so. Und du hast dich schibbelig gelacht. Ich wünschte manchmal, ich hätte gewusst, was ich jetzt weiß, aber ich wusste es nicht. Und das erste Mal, dass mir das dann so unheimlich wurde, das war tatsächlich während des Studiums, als ich mir einen Zeh gebrochen habe. Da war ich auf so einer Studentenparty und ich erinnere mich nur daran, dass wir so, Gott, wie heißt das denn nochmal? Flunkyball? Kennst du das? Trinkspiel?
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es geht.
Ich habe bis zuletzt nicht ganz verstanden, wie es geht, aber ich habe einfach immer getrunken.
Ich habe aber Freunde, die es gespielt haben.
Ja, genau. Also ich hatte eine Freundin, die das geliebt hat und überall, wo wir waren, hat sie angefangen, da das aufzubauen und dann haben wir das gespielt. Und ich weiß noch, dass zwei Freundinnen dann zu mir meinten, fahr auf gar keinen Fall mehr mit dem Fahrrad. Aber ich bin so herrisch geworden und immer so unausstehlich, wenn ich getrunken habe. Also entweder war ich total lieb, aber wenn man mir irgendwie was vorgeben wollte, bin ich echt unangenehm geworden. Also ich lasse mir doch hier nicht vorschreiben, wie ich nach Hause komme und bin dann tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren. Kann mich noch an einen Fetzen erinnern, dass ich auf so einem Grünstreifen lag. Ich habe in Trier studiert und gesehen habe, wie so Lichtkegel auf mich zufahren. Und dann bin ich halt wach geworden und ich hatte wieder eine Schicht. Damals habe ich bei RTL Radio gearbeitet und bin halt aus dem Bett und dachte, oh, mein Zeh tut voll weh. Aber gut, ich muss ja arbeiten, ne? Arbeiten ging ja immer. Und bin dann nach Luxemburg gefahren mit der Hacke auf dem Gaspedal, weil ich nicht anders Gas geben konnte, weil es so weh tat. Und bin dann immer in dieses Studio gehinkt, wenn ich Wetter und Verkehr gelesen habe und zurückgehinkt. Und nach der Schicht bin ich dann zum Orthopäden gegangen und der meinte, ja gut, sie haben sich einen Zeh gebrochen. Und das waren so...
Und du wusstest gar nicht genau wo, außer beim Tanzen da oder beim Flunkyball.
Das muss irgendwie mit diesem Fahrradunfall zu tun gehabt haben.
Ach ja, mein Fahrradunfall.
Genau, ich weiß es nicht so richtig.
Keine Erinnerung.
Ich weiß es nicht. Ich denke mir auch heute noch, boah, was weiß ich alles nicht, was passiert ist. Und da fing es dann an, nicht mehr so lustig zu sein. Also sowas passierte immer wieder mal. Habe ich mir auch meinen Zahn ausgeschlagen, ein bisschen später, als ich in Bologna mein Erasmus-Jahr gemacht habe und so. Also da wurde es dann so unheimlich und das baute sich auf wie so eine dunkle Bedrohung, die immer so mitgeschwebt ist. Und ganz zum Schluss wurde diese Bedrohung so groß, dass ich immer dachte, irgendwann passiert was ganz Schlimmes, weil du hast es nicht im Griff. Sobald du anfängst zu trinken, kannst du nicht aufhören und dann tust du Dinge, die du nüchtern nie im Leben getan hättest. Und das ist so unheimlich. Und ich hatte bis zuletzt Glück, wenn man so will, also gebrochener Zeh, ausgeschlagener Zahn. Ich würde mal sagen, ich bin mit einem blauen Auge davongekommen, so ungefähr. Es hätte echt auch schlimmer ausgehen können.
Ja. Und was hättest du zum Beispiel nüchtern nicht gemacht? Was war alles dabei?
Naja, also ich hätte zum Beispiel ordentlich mit dem Fahrrad nach Hause fahren können. Also nüchtern hätte ich mich nicht betrunken aufs Rad gesetzt. Ist jetzt ein bisschen
klar.
Dreimal um die Ecke. Ich wäre mit ganz vielen Männern nicht mitgegangen. Ich hab teilweise Freundinnen und Freunde nachts dann noch angerufen oder irgendwelche Nachrichten geschickt oder irgendwelche mega sentimentalen Posts auf Facebook abgesetzt und wo ich dann am nächsten Morgen dachte, oh Gott, hoffentlich hat das keiner gesehen und das dann schnell wieder gelöscht und also so oberpeinliche Sachen und das war ganz oft so, dass ich morgens aufgewacht bin und dachte, scheiße, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Und dann musste ich erstmal so tun und irgendwie zusammenkehren und gucken, okay, was habe ich alles angestellt und das dann wieder einigermaßen die Wogen wieder glätten, damit ich wieder so tun kann, als würde ich ein gutes Leben führen. Das ist anstrengend.
Was hast du, was dein Gefühlsleben betrifft, was hast du gemerkt, was sich verändert?
Das Schönste war wirklich zu erkennen, ich bin gar nicht tief traurig. Alkohol ist ja ein Depressivum. Alkohol macht, also Alkohol fördert Depressionen, das ist ein medizinischer Fakt. Und er macht wahnsinnig traurig und innerlich so einsam. Und er hat mir echt die Verbindung zu mir selbst geraubt, aber auch so zum ganzen Leben. Ich war irgendwie so abgestumpft. Mir hat nichts mehr richtig Freude bereitet. Ich habe mich nirgends mehr so richtig zugehörig gefühlt. Ich dachte, tief im Innern ist irgendwie doch jeder auf sich selbst gestellt. Und tief im Innern sind wir uns doch selbst die Nächsten. Und das sehe ich heute ganz anders. Das empfinde ich ganz anders.
Ja. Und das hast du aber auch, während du Alkoholikerin warst, hast du das auch schon in Teilen gespürt oder erahnt?
Nee,
oder
da dachte ich bin so. Ich wusste nicht, dass Alkohol so eine krasse Wirkung auf die Psyche hat. Ich dachte, okay, das macht halt irgendwie Leberkrebs oder so. Aber mir war nicht bewusst, dass Alkohol dafür verantwortlich war, dass ich so traurig war, dass ich so eine Lebensangst hatte. Weißt du, wenn eine Mail reingekommen ist, dachte ich mir, oh Gott, was? Oder ein Anruf, dachte ich mir, scheiße, wer ruft jetzt an? Das war so irre. Ich war andauernd in so einer Hab-Acht-Stellung. Ich war so unter so einer permanenten Anspannung und dachte immer irgendwie, die Leute wollen mir was, das Leben will mir was, alles ist auch so unfair. Das sind so Feinheiten, da verwebt man, also da begibt man sich so langsam rein, beziehungsweise Alkohol führt halt dazu, dass sich die Hirnchemie so verändert, dass wir plötzlich eine sehr verzerrte Wahrnehmung haben und dass zum Beispiel auch Dinge, bei denen Alkohol keine Rolle spielt, gar nicht mehr so viel Freude machen. Und das wieder zu erleben, dass mir zum Beispiel Bewegung total Freude macht oder aufzuwachen und zu denken, boah, was für ein schöner Tag, ich freue mich voll auf den Tag. Oder eben das erste Mal wieder so einen Lachkrampf zu kriegen, wo ich mit Bauchschmerzen auf dem Boden liege und nicht weiß, ob ich je wieder aufhören kann zu lachen. Das waren so solche Glücksmomente, dass ich wirklich dachte, da bin ich ja wieder, wie cool.
Ja.
Ich war gar nicht so, beziehungsweise das hat halt der Alkohol aus mir gemacht.
Was für ein interessanter Satz, aber ich dachte, ich bin so.
Ja.
Das werden jetzt ganz viele denken, dass sie vielleicht gar nicht wissen, wie sie in Wirklichkeit sind, möglicherweise.
Oh, ganz sicher. Wirklich, das ist so erstaunlich, auch dieses ständige so gehetzt sein, sich so überfordert fühlen. Das sind ganz, ganz typische Zeichen dafür.
Ja. Vor 8 Jahren bist du es dann angegangen. Du hattest diesen Tag und dieser allererste Tag. Wie schwer fiel dir diese allererste Woche? Weil von heute auf morgen aufhören geht ja fast nicht, oder?
Doch, das geht.
Es geht.
Also, weil, wie gesagt, ich habe ja bis zuletzt auch immer 3 bis 4 Tage Pause dazwischen gehabt. Das heißt, schwierig wurde es eigentlich eher so an Tag 3, 4, ne? Und ich weiß noch, dass ich damals unwahrscheinlich Angst davor hatte, was jetzt kommt. Aber gleichzeitig hat mir diese Entscheidung so eine gewisse Erleichterung gebracht. Wirklich, das war so irre. Ich bin da mit dem Fahrrad noch nach Freimann gefahren zum BR und dachte, Also ich hatte auch das Gefühl, dass mir jemand so einen tonnenschweren Rucksack abgenommen hat. Und ich habe dann halt als allererstes geguckt, was gibt's für Podcasts in die Richtung. Da gab's halt US-amerikanische und ich habe an diesem Tag angefangen, die zu hören. Und das war so heilsam zu hören, oh krass, da gibt's Frauen. Frauen vor allem, das war wirklich wichtig für mich, mit denen ich mich identifizieren konnte, die Dinge erzählen, von denen ich dachte, ich wäre die einzige Person auf dieser ganzen Welt, die so fühlt, die so denkt, die so empfindet, die so eine Scheiße baut. Und das war irre, das dann zu hören und dann eben auch zu hören, ah, die haben es aber geschafft. Und das ist auch kein Hexenwerk, sondern man kann das schaffen. Es gibt halt Techniken und Strategien, mit denen man das schaffen kann.
Ja, über die wir gleich noch sprechen auf jeden Fall. Denn da wird natürlich auch jeder neugierig. Mhm. Aber du hast dir dann richtig Wissen angesammelt, hast dich wiedererkannt, warst nicht mehr alleine und hast auch die anonymen Alkoholiker ausprobiert, oder?
Einmal, ja, genau.
Einmal nur.
Ich habe mir am selben Abend dann noch Literatur bestellt. Unter anderem Nüchtern von Daniel Schreiber. Ein wahnsinnig gutes Buch. Das war so der erste, der mir gezeigt hat, aha, es hat auch einen Einfluss, in was für einer Gesellschaft wir groß werden, ob wir abhängig werden. Es ist auch ein Risikofaktor, wie verfügbar Alkohol ist, wie akzeptiert auch gewisse Trinkformen wie Rauschtrinken und so weiter sind. Und der ist durch die anonymen Alkoholiker nüchtern geworden. Und dachte ich, ja gut, klar, anders geht's ja nicht. Ne? Entweder gehst du in eine Klinik oder du gehst halt zu so einer Selbsthilfegruppe. Und dann bin ich da einmal hingegangen, da war ich schon 2 Wochen nüchtern. Und habe einmal diesen Satz gesagt, mein Name ist Nathalie und ich bin Alkoholikerin. Und dann konnte ich auch erstmal nicht mehr weiterreden, weil ich so angefangen habe zu weinen. Das war wie in meinem ersten Buch habe ich geschrieben, als hätte sich so eine Tür zu so einem verschimmelten Raum geöffnet und dann wird erstmal durchgelüftet. Und es war so irre für mich dann zu sehen, dass ich da irgendwie erzählen wollte, oh Gott, und ich habe mit so vielen Männern und ich schäme mich so und die haben mir mit einer Seelenruhe ein Taschentuch nach dem nächsten gereicht. Ne? Also ich war sicher nicht die Erste in dieser Runde, die dann Heulkrampf gekriegt hat. Und dann bin ich da weggegangen und dachte, es waren so nette Menschen, aber ich gehe da nie wieder hin.
Das Warum ist, nicht?
Ich weiß es nicht, diese...
Immer noch Schamgefühl
ich konnte mir
oder
das,
was?
Nee, aber ich konnte mir nicht vorstellen, ein Leben lang wöchentlich zu diesen Treffen zu gehen. Mir hat die Sprache nicht so gefallen. Die haben mir dann aus diesem blauen Buch vorgelesen. Ich bin ja Journalistin. Ich finde, das ist wahnsinnig schlecht geschrieben. Ich weiß, wie vielen Menschen dieses Buch so viel bedeutet. Ich möchte mich ja gar nicht drüber erheben. Ich dachte, oh Gott, da kann ich kaum zuhören.
Und ich hatte von dem noch gar nicht gehört. Aber es ist offensichtlich das Standardwerk, das man ausgehändigt bekommt, nachdem man dann lebt oder die Therapie.
Genau, das handhaben alle Gruppen ein bisschen anders. Manche leben sehr streng nach diesen 12 Schritten. Für manche ist das eher eine Inspiration. Da geht es eher um Gemeinschaft und so. Aber ich habe dann weiter recherchiert und ich habe ja das große Glück, dass ich eine journalistische Ausbildung genießen durfte und ich kann eben recherchieren. Und ich habe natürlich auch das große Glück, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, wo wahnsinnig viel gutes Wissen online verfügbar ist. Und ich bin damals dann auf eine US-amerikanische Sobriety-Aktivistin, Nüchternheitsaktivistin gestoßen, die heißt Holly Whitaker. Und die hat einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Hi, my name is Holly and I'm not an alcoholic because there is no such thing. Und in dem hat sie erklärt, warum sie sich nicht mehr Alkoholikerin nennt.
Okay.
Und hat eben unter anderem solche Argumente aufgeführt, wie absurd eigentlich, wenn man mitmacht in dieser ganzen Trinkkultur. Wenn du bis morgens dir die Shots reinpfeifst und dann am nächsten Morgen zur Arbeit gehst, dann bist du keine Alkoholikerin. Aber wenn du aufhörst, dann wirst du eine. Und wieso ist das beim Alkohol so? Wieso nennen wir denn Leute, die aufhören zu rauchen, nicht Nikotiniker? Und Leute, die aufhören zu koksen, nennen wir doch auch nicht Kokaholiker, sondern das sind halt Leute, die mal gekokst haben. Warum machen wir da bei Alkohol so einen Unterschied? Und ich weiß noch, dass ich diesen Artikel damals gelesen habe und ich wirklich dachte, mein Kopf explodiert. Das hat für mich alles verändert, weil ich dachte, ich muss mich so nicht nennen. Die hat mir die Erlaubnis erteilt.
Aber sie war trocken oder,
ja, ja.
oder Alkoholikerin zu der Zeit?
Nee,
noch.
Die war schon lange nüchtern.
Die war schon lange nüchtern.
Mhm. Und hat mir, und es ist so erstaunlich, weil ich dachte, man muss das. Und dann kommt da eine kluge Frau und sagt, Du musst gar nichts. Du kannst dir das so gestalten, wie du willst. Und da dachte ich plötzlich, ja, das ist es. Ich kann mir schöne Worte suchen. Ich kann mir sowas suchen wie, ich bin selbstbestimmt und unabhängig. Ich muss mich ja gar nicht mehr ein Leben lang über diesen scheiß Alkohol definieren. Der hat mir schon genug geraubt. Der hat schon genug Raum eingenommen. Ich will jetzt, dass das was Schönes wird. Und das war dann für mich auch emotional so ein totaler Wendepunkt, weil ich dachte, oh mein Gott, das kann schön werden. Mhm. Ich kann mir das schön machen. Mhm. Und ich habe ja in diesen ersten beiden Wochen schon bemerkt, wie viel besser es mir geht. Weil klar gab es ja schwierige Momente und so, aber was wirklich so präsent war, war dieses, ich wach auf und ich weiß, was ich getan habe. Ich muss mich nicht schämen. Ich kann am nächsten Morgen mit Leuten reden. Face to face. Ich muss nicht irgendwie nach unten reden, damit die nicht riechen, dass ich eine Fahne habe. Ich kann zum Sport gehen. Ich muss nicht irgendwelche Lügengeschichten erfinden, was ich wieder getan habe und so. Das war so bombastisch.
Und befreiend. Also
absolut befreiend. Also das, da denke ich heute manchmal noch, oh, ist das schön, ein Leben zu führen und nicht irgendwie drei Versionen darum schwirren zu haben und zu gucken, was habe ich dem jetzt erzählt. Und das ist so wunderschön. Und das ist, glaube ich, auch etwas, das ich heute am allermeisten daran liebe, dieses, ich bin so, ich liebe meine Integrität. Ich weiß einfach, dass ich, dass alles so übereinstimmt, was ich denke, was ich tue. Und das ist einfach unglaublich schön. Und das hat sich in diesen ersten Tagen und Wochen wirklich schon abgezeichnet, dass ich das wieder sein kann.
Du hast bei Instagram ein Zitat von Sandra Hüller gepostet.
Ja.
Ich krieg's jetzt nicht mehr so hundertprozentig zusammen.
Nicht.
Aber sie hat, genau, aber die trinkt gar keinen Alkohol mehr. Mhm. Und hat aber Ähnliches gesagt, was du gerade so formuliert hast. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie es geht, aber dass man alles so echt plötzlich erlebt. Man weiß, alles, was ich empfinde, das ist irgendwie echt und nicht nur irgendwie mal so mir eingebildet ist.
Genau, was man es gibt nur noch eine Version, ne? Dieses von mir und von dem Leben. Und das Schöne ist, diese Version ist ja so schön. Es ist so, ich empfinde es als unglaubliche Bereicherung, meine Gefühle wieder fühlen zu können, echt fühlen zu können, wieder so Herr meiner eigenen Gefühle und meines Körpers und meines Lebens zu sein. Ich sitze halt wieder am Steuer. Ich bestimme wieder, wo es lang geht. Das ist wirklich unglaublich ermächtigend, ja.
Was haben deine Eltern damals davon mitbekommen? Ich meine, du bist in Wuppertal groß geworden, hast dann auch in München natürlich gelebt und studiert. Was haben deine Eltern davon mitbekommen, von diesem Alkoholexzessen?
Also, die haben natürlich mitbekommen, dass ich viel getrunken habe. Diese absoluten Exzesse haben die nicht mitbekommen. Meine Mutter hat mitbekommen, dass es mir immer schlechter ging. Die dachte aber, das liegt daran, dass ich mich zu dick fühle, weil ich da echt drunter gelitten habe. Und
aber du warst nicht zu dick für dein Empfinden heute,
ja,
oder?
Ich war so 10 Kilo mehr als jetzt. Okay. Also voll im Rahmen. Und eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat auch mitbekommen, dass es mir immer schlechter ging. Die dachte, das liegt daran, dass ich so gerne einen Partner gehabt hätte und keinen gefunden habe. Was rückblickend betrachtet auch kein Wunder ist, weil ich so mit mir selbst gehadert habe, dass es natürlich gar nicht möglich war, irgendwie eine gesunde Beziehung zu führen. Ne? Aber gut. Und das heißt, diese so Menschen, die mir sehr nahe standen, die haben gemerkt, da ist irgendwas ganz schräg. Und diese eine Freundin meinte zum Beispiel zu mir, ich kenne niemanden, der so lost ist wie du, der so verloren ist wie du. Aber sie haben es alle nicht auf den Alkohol zurückgeführt. Und als ich meiner Mutter dann gesagt habe, du, ich höre jetzt auf zu trinken, ganz auf zu trinken, da meinte sie erstmal, ja, das findet sie gut. Und als ich ihr dann erzählt habe, warum und was das für ein Ausmaß angenommen hat und so, die konnte das gar nicht fassen. Also das war, ja.
Ja, zum Glück hat sie das gar nicht früher so mitbekommen, kann man ja im Nachhinein auch nur sagen.
Ja, weil da stehst du als Angehöriger auch echt ohnmächtig und hilflos vor, wenn Leute dir so verschwinden, wenn der Alkohol dir die so entreißt und du nichts machen kannst.
Also auch ganz wichtig, dass irgendjemand aus dem Umfeld auch mal was sagt. Ne?
Das ist wichtig.
Also eine Freundin von dir hat dir damals dann gesagt, hey, du bist so lost. Also die hat dir irgendwie auch gesagt, dass irgendwas schräg mit dir ist. Und du hast ja, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel getindert in München und hast den Partner gesucht.
Ja.
Und da war einer dabei, erinnere ich mich, habe ich auch gelesen irgendwo, der hat dir aber eingeschenkt. Was an dir ja nicht spurlos vorbeigegangen ist. Der hatte doch irgendwie gesagt, dass du irgendwie echt Probleme haben wirst im Leben, weil du den so abgecancelt hast.
Ah, das kann gut sein. Ich hatte so viele Tinder-Dates.
Du weißt es nicht mehr, aber woher weiß ich denn das? Ich hab das doch gelesen. Dieser eine hat dir dann gesagt, den hast du irgendwie so. Den hast du
ja.
richtig schlecht behandelt.
Ja.
Und dann daraufhin hat er dir das auch gesagt.
Ja.
So wirst du sehr unglücklich werden, liebe Nathalie.
Ja.
Okay. Was hat er gesagt? Weißt du es noch?
Nee, ich weiß es nicht mehr. 1:1. Ich muss gucken, wo ich das geschrieben habe.
Und das hat dich aber irgendwie so ein bisschen auch stutzig gemacht. Also der Motto, ey, wenn du so die Menschen behandelst, dann wirst du quasi dein Leben lang alleine bleiben.
Mich hat da einiges stutzig gemacht, aber das waren, also ich glaube, deswegen ist wichtig, dass Leute was sagen. Also mir hat zum Beispiel auch mal einer, das war so ein holländischer Zahnarzt, der meinte zu mir, du trinkst ganz schön viel. Und das waren so ein paar Tage, da habe ich den in Holland besucht und da habe ich 1-2 Gläser Wein am Abend getrunken. Das war für mich nichts. Das war so eine Phase, in der es wirklich mal gelungen ist, dass ich dann Schluss gemacht habe.
Also klingt mit auch jetzt gar nicht so viel.
Größter Anstrengung. Und ich weiß nur, dass ich dann dachte, ja, was willst du von mir? Du kiffst, ne? So ungefähr. Und rückblickend betrachtet war das aber schon ein Alarmsignal. Und ich denke, das waren auch alles so kleine Pfeile, die saßen.
Aber ist es nicht interessant, dass bereits kurz nachdem du dann nüchtern warst, du quasi deinen Mann kennengelernt hast?
Das ist interessant,
mit dem du jetzt auch 2 Kinder hast, seit ein paar Jahren.
Ja.
Wie schnell das plötzlich ging, nachdem du mit Alkohol aufgehört hattest, während du vorher ja verzweifelt gesucht hast über Jahre.
Ja.
Ist es Zufall?
Oh, das weiß ich nicht. Da habe ich zum Beispiel dann hinterher auch mal gelesen, dass in Selbsthilfekreisen davon abgeraten wird, im ersten Jahr so fundamentale Veränderungen und so Partnerschaften einzugehen oder so. Und ich bin in eine Partnerschaft eingegangen, bin schwanger geworden.
Okay, aber warum soll man das nicht machen?
Um sich erstmal selbst ein bisschen zu finden. Also weil das ist wirklich krass. Du hörst auf und du hast überhaupt keine Ahnung, wer du eigentlich bist. Bei mir hatte Arbeit immer einen wahnsinnig stabilisierenden Faktor, weil ich wusste zumindest, okay, ich bin eine gute Journalistin und das verstehe ich und da kann ich irgendwie mich wirksam und kompetent fühlen. Aber privat saß ich da echt erstmal und dachte, keine Ahnung, wofür ich mich interessiere, wenn ich nicht Party mache. Ich weiß es nicht. Also mal abgesehen von Themen, die mich bei der Arbeit interessiert haben. Ich weiß nicht, was Sport finde ich, glaube ich, ganz gut, aber sonst, ich weiß es nicht. Und darauf zielt das ab, dass du erstmal so eine Ahnung davon bekommst, wer du eigentlich wirklich bist.
Krass, geil, dass du das nicht mehr wusstest.
Nee, ich wusste es nicht mehr. Und ich habe mich auch ganz anders entwickelt, als ich dachte, dass ich eigentlich bin. Ich dachte, ich will so ein Jet-Set-Leben führen und irgendwie mit so schnieken Typen über irgendwelche Boulevards wandern oder so. Und das ist gar nicht mein. Ich bin jetzt mit einem Software-Ingenieur zusammen, der witzige T-Shirts trägt und der so voll schnuckelig ist. Und also.
Und Entschuldigung, wie hast du den kennengelernt?
Aber über nicht, Tinder.
Ach, doch über Tinder.
Das hat aber eine andere Intention. Ich hatte einen sehr guten Freund in München, der mir auch beim Umzug geholfen hat nach Rosenheim und so. Und der.
Warum bist du nach Rosenheim?
Für den Bayerischen Rundfunk, weil ich da Landeskorrespondentin geworden bin.
Good, okay.
Genau. Und natürlich, dann habe ich dem immer geschrieben, es geht mir so gut, die Arbeit macht so Spaß und abends lese ich und mache Yoga. Also habe ich ganz am Anfang ganz, ganz viel Yoga gemacht. Das hat mir total geholfen. Dann gehe ich hier spazieren, ich wohne direkt am Inn, das ist mega. Und dann schrieb er mir irgendwann, du brauchst Freunde, wenn du da wohnst. Und ich so, nee, ich glaube nicht. Ich fühle mich gerade wirklich wohl damit, tagsüber zu arbeiten und abends einfach so meine Ruhe zu haben. Und der meinte, du brauchst Freunde, das ist wichtig. Schmeiß mal Tinder wieder an. Und ich so, ey, nee, echt nicht. So, mit Tinder habe ich so viele Jahre verbracht. Aber was wirklich stimmt, wofür Tinder wirklich richtig, richtig gut war, aus seiner Blase so rauszukommen. Du lernst da echt Menschen kennen, die du sonst nie im Leben kennengelernt hättest.
Software-Ingenieure.
Und dann sagte er, außerdem kann es ja auch gut sein, dass da irgendein schönes Thema bei rumspringt. Und wenn du als Korrespondentin in irgendeine Gegend kommst, die du gar nicht kennst, musst du auch erstmal verstehen, okay, was sind hier für Themen, was kann ich hier für Geschichten erzählen und so. Und da hatte er mich dann, weil ich dachte, okay. Und dann haben wir meinen Text da entworfen und haben den so unverfänglich formuliert, dass einfach klar ist, okay, ich suche hier keinen Partner, ich suche keine Sexgeschichten oder so, sondern ich bin hier neue Landeskorrespondentin und ich möchte die Gegend ein bisschen kennenlernen und bin auf der Suche nach Themen. Und darüber habe ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt.
Interessant, da fragt man sich, ob Tinder überhaupt da die richtige App für ist. Für so eine Kuschelanfrage eigentlich. So.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das heute noch so... Ja. Ich kenne die App nicht mehr. Okay. Damals war das dann schon ganz interessant.
Du hast auf jeden Fall etwas Enormes geschafft und bist darüber einfach nur glücklich heute. Das wollen andere auch schaffen. Du hilfst Menschen auch. Dieser Weg in ein zufriedenes Leben, in ein nüchternes Leben, beginnt mit einer Entscheidung. Was hilft dabei, diese Entscheidung zu treffen?
Ich glaube, es muss nicht immer mit einer Entscheidung starten, weil ich kenne zum Beispiel auch Leute, die eine MPU machen mussten.
Eine MPU, ach so, dass dieser Idiotentest, verloren.
Genau.
Wenn man seinen Führerschein verliert.
Und darüber, also das geht schon auch, dass man so durch so äußere Umstände mehr oder weniger dazu gezwungen wird und dann irgendwann merkt, oh, ist ja viel besser ohne, ist ja viel toller.
Also über die Scham dann auch oder was? Nee.
Ja, oder über die Aussicht auf Belohnung, ich kriege meinen Führerschein zurück. Oder also, okay, meine Frau will, dass ich das jetzt mache, dann mache ich das jetzt halt.
Das wird im Blut getestet, ob du Alkohol getrunken hast oder nicht.
Ich weiß gar nicht genau.
Oder wie können
die
das feststellen?
Ja doch, die machen, glaube ich, einen Urintest, da bin ich jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, aber du musst auf jeden Fall nachweisen, dass du nüchtern lebst, wenn du deinen Führerschein zurückhaben möchtest. Aber irgendwann, klar, ist es sehr hilfreich, diese Entscheidung zu treffen. Und es ist ganz interessant, weil Motivation sich ja auf verschiedenen Ebenen abspielen kann. Also wenn das so externe Faktoren sind, dann klingt so ein innerer Dialog nach, okay, ich muss das jetzt machen oder ich sollte ohne Alkohol leben. Und wenn man dann dranbleibt und guckt, aha, was könnte mir dieses abstinente Leben denn vielleicht auch bringen und wer könnte ich sein ohne Alkohol und was ist plötzlich möglich und so, dann kann sich das langsam in so eine interne Motivation verwandeln. Dann wird aus diesem Ich muss, ich sollte irgendwann, ich möchte das gern. Und wenn es richtig gut läuft, dann wird es irgendwann zu, nee, ich bin das. Ich bin ein Mensch, der nüchtern lebt. Dann hat man diesen Wert praktisch verinnerlicht. Und das ist eigentlich eine total schöne Reise. Und um da hinzukommen, hilft es meiner Erfahrung nach immer wieder zu gucken, was ist schöner an diesem abstinenten Leben? Was schenkt mir die Abstinenz? Was gewinne ich? Was bringt sie mir? Wie viel besser geht es mir ohne? Was ist plötzlich möglich, was so Verbindung angeht zu anderen Menschen oder zu mir? Wie trägt sie dazu bei, dass ich mich fitter fühle, gesünder fühle, dass ich tatsächlich mich so entfalten kann, dass ich dieses Leben so gestalten kann, dass ich es richtig schön finde.
Das sind Fragen, die helfen. Das sind ganz einfache, schnöde Fragen dann.
Ja, und das sind so die kleinen Minischritte. Es ist auch die kleinen Dinge zu würdigen. Also zum Beispiel morgens aufzuwachen und sich echt richtig darüber freuen zu können, schon wieder so ein nüchterner Morgen und schon wieder ein geschaffter Tag und du kannst richtig stolz auf dich sein. Wie geil ist das denn? Oder der erste Lauf, wenn du durch den Wald rennst und denkst, krass, ich stehe gar nicht kurz davor, irgendwie umzukippen, sondern es macht wieder voll Spaß. Ich krieg wieder Kondition. Oder wieder in den Flow zu kommen, wenn du irgendwie schreibst oder malst oder ich weiß nicht was. So diese Momente, wenn du merkst, okay, dein Hirnstoffwechsel regeneriert, dein ganzer Körper funktioniert langsam wieder gut. Oder du bist in irgendeiner Stresssituation halt nicht ausgeflippt, sondern hast einmal durchgeatmet und dann gesagt, alles klar, das kriegen wir jetzt irgendwie hin. Also so diese kleinen Verbesserungen, die zu würdigen und eben auch aktiv mit der Abstinenz zu verbinden, das bringt meiner Erfahrung nach super viel.
Und wie groß war die Verlockung während der ersten Wochen, Monate, Alkohol zu trinken? Also wie oft hat dein Gehirn signalisiert, das wäre schon geil jetzt?
Das waren so klassische Situationen, zum Beispiel, wenn ich hier vom BR nach Hause gefahren bin, ne, und aus der Straßenbahn raus ausgestiegen bin, da war so ein Supermarkt, da habe ich eigentlich immer meinen Wein gekauft. Da habe ich dann zum Beispiel durch diese Podcasts und irgendwann eben auch durch die Literaturrecherche gelernt, ja gut, du musst es dir halt einfach machen, die neue, gute Dinge anzugewöhnen, bin ich zum Beispiel eine Haltestelle früher ausgestiegen, dass ich gar nicht erst an diesem Supermarkt vorbeigekommen bin. Bin halt morgens einkaufen gegangen. Ich bin in den ersten Monaten nicht zum Italiener essen gegangen, weil das für mich die Hardcore-Situation war, irgendwo essen zu gehen. Das war für mich die klassische Situation, in der ich Alkohol getrunken habe. Ich bin auch nicht auf Partys gegangen am Anfang, weil ich wusste, das ist super gefährlich für mich. Ich muss mich jetzt erstmal stabilisieren. Oder auch Abende. Ich bin wirklich manchmal nach Hause gekommen und saß dann da so und dachte, was machen Menschen, wenn sie keinen Alkohol trinken abends? Das muss ich heute fast drüber lachen, aber es erschien mir so absurd, mich da in meinen Fatboy zu setzen und ein Buch zu lesen. Das ist doch völlig unvorstellbar. Und ich bin dann einfach schlafen gegangen zum Beispiel, weil ich wusste, morgens geht's mir gut. Morgens besteht überhaupt keine Gefahr, dass ich Lust habe zu trinken. Und ich war am Anfang so unfassbar müde. Ich habe die ersten Wochen so viel geschlafen und so viel geweint. Und so habe ich dann eben geguckt, okay, was hilft mir dabei, diese schwierigen Momente zu überstehen? Und wenn ich wirklich mal so ein ganz starkes Trinkverlangen hatte, habe ich zum Beispiel in einem Fachbuch gelesen, dass diese sogenannten Cravings, also diese Momente, in denen du Suchtdruck verspürst, dass die ungefähr 20 Minuten dauern. Und dann habe ich mir einen Timer gestellt und habe ganz laut Stopp gesagt, das ist jetzt übrigens auch Teil meines Programms, und habe mich dann abgelenkt. Ich bin zum Beispiel rausgegangen, wenn ich drin war, oder nach Hause gegangen, wenn ich unterwegs war. Oder ich habe angefangen, meine T-Shirts zu sortieren. Ich bin ganz oft rausgegangen und bin einfach gerannt und wusste, okay, diese 20 Minuten, die trinke ich jetzt nicht. Und ganz oft war es so, dass der Timer dann geklingelt hat und ich dachte, wieso klingelt mein Timer? Es ist echt interessant.
Ja,
und deswegen ist es so toll zu verstehen, wie das funktioniert, weil das kann man sich zunutze machen.
Du begleitest ja Menschen zum Beispiel durch die ersten 30 Tage, die ja dann vermutlich besonders hart sind. Wie sehen die grob aus? Also das sind wahrscheinlich diese Art von Tipps, bekommen die jetzt mit. Wo fängt man an?
Der Anfang.
Wie fangen die an in diesen 30 Tagen?
Also meine Tage fangen immer damit an, dass ich die Leute begrüße mit, hey, du wunderbarer Mensch.
Mhm. Man muss aber aufpassen, dass man nicht dann zu esoterisch wird, dass das so eine Masche wird, ne? Das finde ich manchmal so beim Yoga irgendwie, du bist ganz toll, du bist der Beste. Und denke ich mir, es ist so unauthentisch irgendwie. Es ist so ein Programm.
Ja, das kam dadurch, dass ich damals dachte, man kann ja so einstellen, dass der Name automatisch dann eingeblendet wird in der Mail. Ich dachte aber, und das wäre damals auch sicher so gewesen, mir sagt ja keiner seinen Namen. Also das war ja so ein Tabuthema, das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen gewandelt mittlerweile.
Wirklich?
Da hätte mir ja keiner einen Namen reingeschrieben, so ungefähr. Ich meine, gut, ich hatte natürlich die Rechnungsadresse, aber irgendwie dachte ich, nee, das machen die nicht. Ich brauche irgendetwas, das immer funktioniert. Und dann wollte ich ja nicht einfach nur schreiben, hallo. Und dann dachte ich, gut, dann schreibe ich halt, hey, du wunderbarer Mensch. Weil ich hätte mich total gefreut, wenn mich jemand in einer Situation, in der ich mich fühle wie der letzte Dreck, wenn mich da jemand mit Wärme behandelt hätte. Und das ist mittlerweile, steht das sogar auf einer Tasse, die meine Mitarbeiterin designt hat, weil ich habe da Rückmeldung bekommen mit, oh Gott, ich musste schon heulen, als ich das nur gehört habe, weil dass mich jemand als wunderbaren Menschen bezeichnet, das also für viele ist das schön, deswegen it's a feature, not a bug. Und mittlerweile mag ich diesen Satz total gern.
Okay.
Davon abgesehen ist das bei mir wenig esoterisch, weil ich sehr evidenzbasiert arbeite, also das hat wissenschaftlich betrachtet alles Hand und Fuß, aber ich bin sehr warm und sehr liebevoll. Das ist, manchen wäre das wahrscheinlich auch ein bisschen too much. Also gerade wenn man eher so ein bisschen Bootcamp-mäßig sich das wünscht. Also das gibt's bei mir gar nicht. Du kriegst schon mal so einen Tritt, ne? Dass gewisse Dinge müssen dann auch einfach mal gemacht werden. Aber insgesamt gehe ich da wirklich mit einer riesengroßen Umarmung rein, weil ich das halt so gestaltet habe, wie ich mir das gewünscht hätte. Also ich bin halt so eine Liebe und ich kann damit, das war damals so, dass ich dachte, okay, ich ziehe das jetzt so auf, wie mir das damals geholfen hätte.
Was sind so erste Übungen, die bei den ersten 30 Tagen mit dabei sind?
An dem allerersten Tag ist eine Übung, das Bett neu zu beziehen, den ganzen Alkohol rauszuschaffen und jemandem zu schreiben, dass heute der erste Tag ohne Alkohol ist. Jemanden einzuweihen.
Mitwisser.
Und das kann mein Team sein, das kann die Gruppe sein. Wir haben ja eine moderierte, private Online-Gruppe. Da kann man posten, anonym oder mit Namen, wie man das möchte. Aber irgendjemand soll Bescheid wissen, heute ist mein Tag eins, weil das viele, viele Hintertürchen schließt. Ja. Verbindlichkeit schaffen ist ein super wichtiger Schritt. Ja, das sind zum Beispiel so ein paar erste Schritte. Ja.
Und was ist an Tag 20? Wo sind wir da?
Oh Gott, da müsste ich jetzt gucken.
Grob. Soll ich mal? Also, du kannst auch direkt nachgucken. Aber
ja, soll ich mal nachgucken?
Ja, okay, guck
Sekunde.
Mal.
Sekunde, ich habe ja hier so ein bisschen Kabel.
Das stimmt, unser Studio ist etwas größer. Du kommst wunderbar an deine Tasche
ran. Dann öffne ich jetzt mal die OAMN-App.
Ja. Tag 20.
So, Sekunde, Tag 20.
Ja. Du hast auch den Wein gerade erwähnt. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte gleich mit dir über Wein sprechen.
Ja, können
denn,
wir machen.
Denn, ja, ein Freund von mir sagte, als ich sagte, ich unterhalte mich mit dir und zu diesem Thema und so, und da wurde er fast ein bisschen böse, wenn die WHO sagt, irgendwie auch das kleinste bisschen Alkohol schadet schon und man könne das nicht schwarz-weiß sehen. Denn was ist denn mit Menschen, die einfach sehr kontrolliert, wie auch deine Eltern damals, jeden Abend ein Glas Wein trinken, von dem es ja auch immer noch heißt, dass es gesund ist. Das Thema Wein ist ein sehr gutes Thema, aber vielleicht erst Tag 20.
Tag 20, da geht es darum, wie man sein Unbewusstes so nach und nach umprogrammieren kann. Wie man also nach und nach dazu kommen kann, dass man zu diesem Ich möchte das und ich bin das.
Mhm. Das Unbewusste, das ist so mächtig, weil das Unbewusste schon vor uns weiß, was wir wollen.
Genau.
Und das finde ich faszinierend.
Ja, das ist total faszinierend. Es gibt eine total, hast du von Daniel Kahnemann Schnelles Denken, Langsames Denken gelesen?
Nee.
Das ist total geil, weil der eben, der hat das unterschieden. Also diese klassische Unterscheidung unterscheidet ja zwischen Bewusstsein und Unbewusstem. Mhm. Und der hat das System 1 und System 2 genannt. System 1, weil das eben auch als erstes entstanden ist. Also bevor Kinder sprachlich, kognitiv denken können, bildet sich praktisch schon dieses emotionale, automatische, sehr schnelle System. Und dann bilden wir System 2, wo wir bewerten und Handlungsplanung machen können und entscheiden können und so. Okay. Und es gibt eine total schöne Metapher, dass dieses Unbewusste der Elefant ist. System 1 ist der Elefant und System 2 ist der Reiter.
Okay.
Und das ist insofern so eine schöne Metapher, als dieses Unbewusste nicht irgendein böses System ist oder so, sondern ein sehr gutes Tier, sage ich jetzt mal, weil mit Elefant verbindet man ja eher was Schönes. Es gibt eigentlich kaum Menschen, die Elefanten nicht mögen.
Ich hätte jetzt eher, also der Elefant im Raum ist ein negativer Begriff eigentlich.
Echt, findest du?
Naja, da ist der Elefant im Raum, über den keiner sprechen möchte. Das ist ja so ein Bild. Und der Elefant wirkt natürlich schwer und unbeweglich und zwar lieb, glaube ich.
Genau, er kann aber auch ganz schön losgaloppieren, wenn er zum Beispiel in Panik gerät oder so.
Ja.
Und deswegen braucht er auch den Reiter, damit der ein bisschen vorsorgen kann, planen kann und so. Und es geht eigentlich darum, sich gut um den Elefanten zu kümmern und es dem auch schön zu machen. Und wenn wir uns nämlich gut um den kümmern, dann lassen sich Gewohnheiten gut verändern. Dann lassen sich Dinge eben ganz gut umprogrammieren.
Was wäre ein konkretes Beispiel für so ein Umprogrammieren?
Also ich arbeite zum Beispiel in dem Programm mit Affirmationen, mit so Abstinenzaffirmationen. Ne? Zum Beispiel, ich liebe es, nüchtern zu sein. Ich habe mir die am Anfang selbst aufgesprochen. Ich führe ein selbstbestimmtes Leben. Ich bin unabhängig. Und da kannst du natürlich auch ein bisschen variieren. Wenn du dir das zum Beispiel so gar nicht glaubst, kannst du auch sowas sagen wie, jeden Tag bin ich ein bisschen unabhängiger.
Okay, ja, das wirkt schon ganz anders. Ne?
Genau, dass man sich so langsam dahin bewegt, aha, es könnte möglich sein. Oder was, wenn ich jeden Tag etwas unabhängiger wäre? Dass man sich einfach diese Möglichkeit eröffnet, dass Abstinenz nach und nach etwas wird, das sehr schön ist. Was auch ganz gut funktionieren kann, ist, dass man sich überlegt, wer man ohne Alkohol sein könnte und sich das richtig vorstellt mit, wie gucke ich dann in den Spiegel, wenn ich mich anlächle? Wie fühlt es sich an, wenn ich eine unaufgeregte, schöne Beziehung führe, zu meinen Kindern zum Beispiel? Wie schön wäre das, wenn ich abends tobe und nicht daran denke, dass ich ja ganz dringend trinken muss und so? Ja, das sind zum Beispiel so Möglichkeiten.
Und du hast ganz viele konkrete Tipps natürlich. Zuletzt hast du gepostet bei Instagram anlässlich der Europameisterschaft, Public Viewing feiern und so weiter, gemeinsam grillen. Da ist es ja besonders schwer, trocken zu bleiben. Was waren da Tipps? Kennst du die, weißt du die noch?
Da habe ich eigentlich Möglichkeiten aufgezeigt. Ach so, jetzt erinnere ich
mich. Wie man ganz konkret so einen Abend auch gut übersteht.
Ja.
Mit diesen, all diesen Verlockungen.
Ja, also da hilft es zum Beispiel auch sehr, Leute einzuweihen.
Ja, dieses Einweihen.
Das ist wirklich hilfreich. Oder vorher schon klar zu machen, nur damit ihr Bescheid wisst, ich trinke nicht. Ne? Oder ich trinke an dem Abend Wasser. Dann hat einer meiner Programmteilnehmer, der ist mal nüchtern dann ins Stadion gegangen und der hat sich zum Beispiel so seinen Talisman mitgenommen. Das war so ein kleiner Stein, den hatte er in der Tasche und der hat ihn halt daran erinnert, warum er nüchtern bleiben möchte. Und immer, wenn er irgendwie nervös geworden ist, hat er in seine Tasche gefasst und hat sich diesen Stein in der Hand gehalten und gesagt, nee, ich bleib hierbei.
Stimmt, etwas in der Hand halten, ja. Als Erinnerung dann tatsächlich. Habe ich nämlich gelesen, stimmt, erinnere ich mich, etwas in der Hand halten fand ich super interessant. Aber ich wusste nicht genau, warum, was es tut, ob es das Gehirn ablenkt oder so, indem man etwas anfasst oder so. Aber in dem Fall eine Erinnerung.
Mhm. Genau, eine Erinnerung. Und er hat zum Beispiel damals auch in unserer Online-Gruppe gepostet, hey Leute, heute ist es soweit, mein erstes Spiel nüchtern im Stadion, und hat auch da nochmal Verbindlichkeit geschaffen. Und die haben zum Beispiel gesagt, hey, wenn es irgendwie hart wird, dann schreib uns und dann sind wir da. Und das ist wirklich so cool, weil in dieser Gruppe sind ja mehrere tausend Leute, dass immer irgendjemand, wenn da jemand schreibt, ey, ich brauche mal gerade Unterstützung, dann hast du zack irgendwie 30, 40 Kommentare drunter mit, du schaffst das. Und das ist echt schön zu wissen, da steht so eine ganze Armee hinter dir von Leuten, die unbedingt wollen, dass du das schaffst. Also das ist total schön. Und dann hilft es echt auch, dir so vor Augen zu führen, was ist plötzlich möglich? Oh geil, ich muss gar nicht andauernd zur Toilette. Oh geil, ich muss gar nicht das Spiel verpassen, weil ich mir jetzt noch das dritte und vierte Bier kaufen muss. Und dann
Tore verpassen ist ja noch viel schlimmer.
Kann durchaus passieren,
Tore
genau.
Verpassen.
Und dann war halt voll schön, dass er irgendwann dann mitbekommen hat, okay, die Sonne geht unter und das Stadion bebte und diese Fangesänge. Und dann ist er nämlich in den Flow gekommen. Das war für ihn wohl so geil, weil er irgendwann merkte, oh Gott, der war so im Spiel und er hat alles mitbekommen und sein Geist hat so gut funktioniert. Und das war für ihn dann, das kriege ich wirklich Gänsehaut, weil das war für ihn dann so eine Erkenntnis zu merken, oh mein Gott, ich liebe Fußball und es ist ohne Bier so viel geiler, weil ich wirklich da bin, weil ich das mit allen Sinnen so erlebe, diesen Rausch vom Stadionbesuch.
Und er hat zum ersten Mal die Taktik seiner Mannschaft verstanden.
Vielleicht, ja. Also,
was für ein tolles Gefühl.
Oh Gott, der Trainer ist doch gut. Ja, könnte gut sein, dass er sagt.
So, was ist jetzt mit Wein? Wein, der ja so gesund ist.
Ist nicht gesund, das ist Quatsch.
Es heißt doch, Wein sei gesund.
Ja, nee.
Ein kleines Glas Wein sei gesund.
Ja. Das ist überholt. Also da hat sogar mittlerweile, seit Herbst 2023 ist das auch offizielle Linie, sogar in Deutschland, Alkohol schadet ab dem ersten Tropfen. Und es ist egal, ob das Champagner ist oder Schnaps oder Wein oder Bier. Alkohol ist ein Zellgift. Es fördert und verursacht über 200 Krankheiten. Jeder Tropfen Alkohol führt zu weniger Gesundheit. Das ist so. Und diese hypothetischen Vorteile, die Wein bringen könnte. In dem neuen Buch, es erscheint ja jetzt am 25. Dezember ein neues Buch, Frauen und Alkohol, das ich mit dem Suchtmediziner Falk Kiefer schreibe. Da habe ich das.
Ungewöhnliches Datum übrigens für den Erscheinungstermin.
Ja, damit es im Januar in den Buchläden liegt.
Aber der erste Weihnachtstag.
Ja, aber dann ist es im Januar, wenn alle aufhören wollen, liegt es dann in den Buchläden. Das ist der Hintergrund.
Ja, klar.
Da habe ich das mit einem Mosaik beschrieben. Also es gibt so 1-2 mögliche positive Effekte und dann gibt es hunderte von negativen Effekten. Das heißt, wenn du auf dieses Bild guckst, dann gibt es da 2 kleine grüne Steinchen, die übrigens sich nach einem Rausch schon für immer rot färben. Das ist so interessant. Und unabhängig davon gibt es unzählige rote Steinchen drumherum. Das heißt, das ganze Bild signalisiert hier Gefahr. Das ist saugefährlich. Und du kannst dem Alkohol halt nicht sagen, also sorg bitte für diesen einen kleinen positiven Effekt. Aber lass das bitte mit der Krebsgefahr, lass das bitte mit der Gefahr für den Darm, lass das bitte mit den Zellmutationen, lass das mit den Pickeln, mit der Demenz und so weiter und so fort. Also das ist, es ist einfach nicht mehr tragbar, das zu sagen.
Was ist denn mit Ländern aber, wo traditionell ab jungem Alter auch schon Wein getrunken wird? Frankreich, Italien, Spanien, die müssten ja eigentlich dann deutlich mehr Krankheitsfälle haben als wir. Ist aber, glaube ich, jetzt nicht so.
Die haben nicht so einen krassen Rauschkonsum wie wir. Also wir sind, was unseren Rauschkonsum angeht, echt ganz, ganz vorne mit dabei. Und wenn du dir zum Beispiel Frankreich anguckst, die haben tatsächlich auch einen recht hohen Pro-Kopf-Konsum. Wie viele alkoholbedingte Todesfälle die jetzt haben, habe ich nicht im Kopf. Mhm. Aber es wird ähnlich aussehen, weil die Zahl, also dieser Gesamtkonsum korreliert einfach mit der Zahl der Todesfällen. Mit der Zahl der Todesfällen. Fälle?
Fälle.
Fälle, danke schön. Und der Krankheitslast. Ja, also das steht in direktem Zusammenhang. Deswegen ist es auch so wichtig, den Gesamtkonsum in einer Bevölkerung zu reduzieren, weil sich das sofort auf Todesfälle und Krankheitsfolgen auswirkt.
Also du sagst, die Franzosen wären, wenn sie nicht so viel Wein trinken würden, so viel gesünder noch.
Ja, das ist einfach
so. Denn eigentlich müsste es ja, weil die ja so viel Wein trinken im Gegensatz zu uns, müssten doch eigentlich so Krebsarten deutlich häufiger dort auftauchen als in Deutschland zum Beispiel.
Ja, aber wir trinken ja auch wahnsinnig viel. Ja, also es ist ja nicht nur der böse Wein, es ist ja genauso das böse Bier, der böse Schnaps. Also das, wie gesagt, da unterscheidet die Zelle jetzt nicht. Auch nicht, ob dein Wein 200 oder 200 Euro kostet. Da kann man sich schön einen in die Tasche lügen, aber das ist Körpern egal, woher der Alkohol kommt.
Wie gehen wir denn in Deutschland dieses Problem Alkohol im Vergleich zu anderen Ländern an?
Sehr schlecht.
Was machen andere besser?
Andere Länder sorgen zum Beispiel dafür, dass Alkohol nicht rund um die Uhr verfügbar ist. Bei uns kann man den ja rund um die Uhr kaufen, sogar an Tankstellen. Das muss man sich mal mit gesundem Menschenverstand angucken, wie absurd das eigentlich ist. Da, wo Leute mit dem Auto hinfahren, kann man Alkohol kaufen rund um die Uhr.
In Frankreich, Italien, Spanien nicht?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay,
Was noch wirklich, wirklich krass ist, bei uns ist Alkohol im Vergleich zum Einkommen am billigsten in ganz Europa. Und das ist einfach ein Gesetz der Marktwirtschaft. Wenn es billig ist, dann überschwemmt es den Markt sozusagen. Alkohol darf bei uns sehr stark beworben und vermarktet werden. Das hast du ja jetzt auch zur EM wieder bemerkt. Unter jedem Kronkorken irgendwie ein Gewinnspiel und ich weiß nicht was. Also einfach Marketingmethoden, die funktionieren und die Leute auch nochmal dazu animieren, viel zu trinken und eben auch dazu führen, dass du irgendwann mit 3 Sixpacks rausgehst, obwohl du nur 1 kaufen wolltest und so. Also das sind so die 3 extremsten Nicht-Gesetze sozusagen. Also das sind, glaube ich, so die größten Versäumnisse, was die deutsche Alkoholpolitik angeht. Und was eben auch nicht da ist, wir haben keine Warnhinweise, beziehungsweise die sind freiwillig. Manchmal sieht man auf einer Schnapsflasche so eine durchgestrichene Schwangere. Aber das muss nicht sein. Und wir dürfen halt auch noch mit Alkohol im Blut Auto fahren, was auch krass ist. Ja, also das wären so 5 Punkte, bei denen eine gute Alkoholpolitik ansetzen müsste. Und dadurch könnte man sehr, sehr viel Leid eindämmen.
Wie erfolgreich sind denn Präventionskampagnen?
Kaum.
Kaum.
Also gegen eine gute Alkoholpolitik kommen die nicht an.
Das heißt, was machen wir? Also idealerweise. Denn Verbote sind ja immer schlecht. Die Parteien, der Staat will ja möglichst wenig verbieten.
Redet auch niemand von einem Verbot.
Nee,
ist doch nicht Verbot. Also ja, wo ist denn da das Verbot, wenn man sagt, man verkauft das in abgetrennten Bereichen oder man erhöht die Alkoholsteuer oder man sorgt dafür, dass das nicht rund um die Uhr verfügbar ist. Also da sehe ich noch lange kein Verbot.
Das stimmt. Also diese Sichtbarkeit ein bisschen einschränken, ne?
Ja, das sind halt so Stellschrauben, mit denen man das ganze Klima ein bisschen verändern könnte, mit denen man eben auch verdeutlichen könnte, das nennt sich Verhältnisprävention, mit denen man verdeutlichen könnte, es handelt sich hier nicht um irgendein Genussmittel, um irgendein harmloses Lebensmittel, sondern das ist halt eine Droge. Und mit der muss man echt vorsichtig sein. Ja. Und das signalisieren unsere Gesetze gerade gar nicht. Die signalisieren, haut rein, so, trinkt euch die Hucke weg, es ist total normal. Und ruhig auch schon früh. Kinder dürfen mit 14 in Begleitung ihrer Eltern trinken? Das muss man sich mal überlegen. Legal.
Jugendliche trinken viel Alkohol.
Mhm. Immer mehr Mädchen.
Ich weiß selber, 16, 17, 18, 20, 21, das ist so ein ganz krasses Alter, auch Ende der Schulzeit und so. Und es wird wirklich glorifiziert. Mhm. Man prahlt damit, wie viel Alkohol man getrunken hat, wie viel man weggehauen hat und wie viel Wodkaflaschen gestern Nacht auf der Party leer gemacht wurden. Man fühlt sich selber so erlebt, man fühlt sich richtig geil. Weißt du, wie viel man da weggesoffen hat. Mhm. So. Wenn ich das von außen jetzt betrachte, weil nur der erhobene Zeigefinger und es ist schädlich und es macht eure Zellen kaputt und erhöht Krankheitsrisiko, funktioniert ja gerade bei den jungen Menschen definitiv gar nicht. Das ist denen völlig egal. Die sind ja auch unbesiegbar und verwundbar.
Ja. Ne?
Klar. Das heißt, was ist der beste Ansatz, um denen die Problematik nahezubringen? Das ist echt schwer.
Das ist schwer, ja. Also ich würde gucken, gibt es irgendeinen Promi, den sie vielleicht bewundern, der oder die nicht trinkt? Das wirkt total gut. Und es gibt ja so ein paar junge Künstler, die nicht trinken und die wirklich Credibility haben. Und was funktionieren könnte, ist tatsächlich sowas wie, hey, du kannst vielleicht beim Sport oder bei irgendwas, was dir wichtig ist, sogar noch ein bisschen besser sein, wenn du das lässt. Oder noch ein bisschen schöner, klarer malen oder was auch immer. Also, dass man da eben nicht über dieses, oh Gott, das ist so schädlich und so weiter,
ja, ja,
sondern, und ich komme wieder dahin, was ist möglich ohne? Aber ich glaube, in dem Alter können...
Das ist wirklich die Frage, die über allem steht und die am Ende auch wirklich effektiv sein kann. Ne?
Ja.
Was ist möglich ohne?
Ja.
Wie wäre das ohne?
Ja. Und es gibt ja, Gott sei Dank, also ich habe den Eindruck, dass sich das in der Generation Z so ausdifferenziert. Ich habe jetzt gerade die Zahl im Kopf, in der Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen trinken tatsächlich 34% der Frauen und 35% der Männer regelmäßig bis zum Rausch, also mindestens einmal im Monat. Das ist eine richtig krasse Zahl.
Ja.
Und gleichzeitig leben in dieser Generation aber verhältnismäßig viele auch abstinent. Und ich glaube, dass das nicht mehr nur so die Uncoolen sind, wie das bei mir damals war.
Okay.
Und da könnte man vielleicht auch nochmal gucken als Elternteil, was bewundert mein Kind denn an jemandem wie Luisa, die vielleicht nichts trinkt oder Emil oder Justus oder ich weiß es nicht, ne? Also, dass man so an diese menschliche Verbindung dran geht und guckt, woran könnte sich mein Kind vielleicht orientieren? Was könnte Spaß machen an diesem alkoholfreien Leben? Ja.
Wer uns jetzt zuhört und sich nicht so ganz sicher ist, was ist jetzt wirklich noch normal und unbedenklich?
Mhm.
Ein Beispiel. Was ist zum Beispiel definitiv schon bedenklich?
Also meiner Erfahrung nach, das ist jetzt, das ist nicht evidenzbasiert, wenn jemand googelt, trinke ich zu viel, ist sehr bedenklich.
Okay.
Wenn jemand Gründe dafür sucht, warum er noch nicht zu viel trinkt, sehr bedenklich. Wenn jemand anfängt, seinen Konsum zu vergleichen, auch schon eine rote Fahne. Ja, unbedenklich ist das, was mein Mann zum Beispiel macht. Also wie gesagt, rein zellulär wissen wir ja, es gibt keinen risikofreien Alkoholkonsum. Aber bei dem ist das zum Beispiel so, der kommt zu irgendeinem Geburtstag, hat irgendwie 2 Jahre keinen Alkohol getrunken, dann wird dem ein Glas Sekt entgegengehalten und denkt er sich manchmal so, oh ja, komm, dann stoße ich mal an. Und ob dieses Glas Sekt jetzt vor seinem Kopf landet oder nicht, spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Und er würde auch nicht auf die Idee kommen, ein zweites Glas Sekt zu trinken, geschweige denn auf die Idee kommen, sich vorher zu fragen, gibt's da wohl Sekt? Sollten wir vielleicht noch welchen kaufen, damit es da auch wirklich Sekt gibt und so?
Aber er trinkt ihn.
Manchmal.
Okay, manchmal.
Und manchmal nicht.
Und manchmal
das ist
nicht.
Wie Pfefferminztee für den.
Okay.
Und ich glaube, dass, und das kann ein wirklich gesunder Körper auch echt mal wegstecken. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Aber das ist unproblematischer Konsum. Ich glaube, was wir, oder wofür ich auch unbedingt sensibilisieren möchte, der problematische Konsum beginnt halt viel früher, als Menschen meinen. Und was zum Beispiel ein super krasses Alarmzeichen ist, ist, wenn Leute einen ansprechen. Also in einem Hochkonsumland wie unserem, darauf angesprochen zu werden, wie man trinkt, da ist schon allerhöchste Eisenbahn. Ja.
Nathalie, danke, dass wir ein bisschen eintauchen durften mit dir zusammen. In deine Geschichte natürlich, in diese Thematik, die alle in irgendeiner Form betrifft.
Mhm.
du hast vor einiger Zeit auch ein Buch darüber geschrieben, das heißt Ohne Alkohol, die beste Entscheidung meines Lebens, Erkenntnisse, mit lauter Doppelpunkten übrigens, fand ich echt interessant, zweimal Doppelpunkt, fand ich super interessant,
ja.
Alkohol, Doppelpunkt, die beste Entscheidung meines Lebens, Doppelpunkt, Erkenntnisse, die ich früher gehabt hätte.
Das ist eigentlich nicht gedacht gewesen, aber so stand es dann plötzlich bei Amazon, ja, ja.
Also, das fand ich sehr schön und im Dezember dieses Jahr kommt dann ein weiteres Buch, das du zusammengeschrieben hast mit einem Mediziner, mit einem Suchtmediziner, mhm, und da geht es um das Thema Frauen und Alkohol.
Punkt.
Und Anfang nächsten Jahres kein Doppelpunkt. Genau. Und da gibt es natürlich ganz viele neue, auch nochmal so Erkenntnisse und ja, wahnsinnig Interessantes, über das wir gerne Anfang nächsten Jahres, zum Jahresstart, wenn viele vielleicht ein bisschen was ändern wollen in ihrem Alltag. Und ich freue mich, wenn wir uns dann Anfang des Jahres dann nochmal treffen.
Freue ich mich auch. Danke für die Einladung.
Und danke für heute und bis die Tage.
Bis die Tage. Tschüss.
Talk mit Tees.